Sylt, der Insel-Podcast vom Hamburger Abendblatt. Reetdach und Hochhaus, Fischbude und Gourmet-Tempel, pulsierende Plätze und Natur pur. Sylt ist eine Insel der Gegensätze und so sind ihre Geschichten. Abendblatt-Chefreporter Ulrich Gasdorf trifft Gastgeber, Politiker, Einwohner und Gäste zu Gesprächen, die einen Blick hinter die Tourismusfassaden der Nordseeinsel werfen.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Mein Name ist Ulrich Gasdorf und ich begrüße heute Dorit von der Osten.
Hallo, ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf.
Ja, herzlich willkommen. Und wie immer geht es bei diesem Podcast natürlich um die wunderbare Insel Sylt und in diesem Fall um den Lanzerhof. Und jetzt muss ich wieder, ich und die Titel immer, Sie sind die Direktorin, General Manager oder was sind Sie?
Von ganz genau, General Manager.
Und für alle, die es noch nicht kennen, weil dieser Lanzerhof hat ja, sag ich mal, für Schlagzeilen schon während der Bauphase gesorgt und auch aufgrund seiner exponierten Lage, ich sag mal, mitten in den Dünen, kann man sagen, von List. Was ist der Lanzerhof?
Der Lanzerhof ist das allerschönste Gesundheitsresort weltweit. So, das wäre es auf den Punkt gebracht. Es ist ein wunderschönes Gebäude, architektonisch gesehen, direkt am Wattenmeer. Es ist jeden Tag eine wunderbare Gnade, dorthin kommen zu dürfen, weil es mich jeden Tag auch nach 2 Jahren, die ich dort vor Ort bin, immer wieder fasziniert. Es hat was Heiliges und es hat was Beruhigendes, aber es ist auch mittendrin und lebhaft und liebevoll. Also es hat so ganz, ganz viele Facetten und der Lanzerhof mit seinem Konzept ist einfach einzigartig. Sie wissen ja, die Darmgesundheit steht bei uns im Mittelpunkt. Es geht ums Fasten, es geht um Prävention und Regeneration und es geht um die Vereinbarkeit von Naturheilkunde und modernster Technologie in der Medizin.
Also es ist quasi kein, es ist also in dem Sinne kein Hotel, sondern es ist ein, ich glaube, Gesundheitsressort, ist das so die richtige Bezeichnung?
Genau, also wir haben eine Klinikkonzession, man kann sagen, wir sind eigentlich eine Klinik mit einem schicken Hotel.
Und was kann man denn bei Ihnen, das heißt, ich kann bei Ihnen verschiedene Pakete buchen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also der Mindestaufenthalt, das sind 7 Nächte. Ein Basispaket kostet bei uns 2.980 Euro und dann kommt es natürlich darauf an, was Sie
Also 2.980 Euro kostet jetzt?
Die Woche.
Die Woche.
Genau, und dieses Basispaket beinhaltet dann also einige medizinische Behandlungen, die dann individuell auf den jeweiligen Gast zugeschnitten werden und die Mahlzeiten sind auch inkludiert. Und ja, es gibt etwas zu essen bei uns.
Ganz kurz, aber weil der Preis ist heiß, das finden unsere Hörer natürlich auch spannend. Mhm. Die 2.980 Euro, aber habe ich denn da die Übernachtung drin?
Nein, die kommt dazu. Genau. Und da kommt es natürlich drauf an, welche Zimmerkategorie Sie wählen. Und wenn Sie die Doppelzimmerkategorie wählen, kommen Sie ungefähr auf 6.400 Euro die Woche.
Okay, und wird das Ganze auch von meiner Krankenkasse oder auch von der privaten Kasse unterstützt oder ist das wirklich eine Sache, die ich für meine Gesundheit mir sozusagen gönne?
Sie investieren das in Ihre eigene Gesundheit. Allerdings arbeiten wir gerade daran und da kann ich Ihnen aber noch keine wirklich guten Details geben, dass einige Leistungen von der Krankenkasse abzurechnen sind, also dass die Möglichkeit besteht. Aber wie gesagt, da kann ich Ihnen im Moment keine detaillierten Informationen geben.
Machen wir dann später, wenn es soweit ist sozusagen. Genau. Jetzt sind Sie seit Sommer 2022 am Start, nach Soft Opening gemacht und haben mir im Vorgespräch gesagt, quasi seit 1. Januar 2023 ist das so richtig losgegangen. Genau. Jetzt lassen Sie ein bisschen die Zeit Revue passieren. Wie läuft's denn?
Also es läuft toll. Die ganze Arbeit, die wir hineingesteckt haben, kommt jetzt zum Tragen und die Saat, die wir ausgesät haben, fängt langsam an zu keimen. Die Eröffnung war wild, das haben Sie ja alle mitbekommen. Corona war schwierig, die Insellage war schwierig, also alles waren unglückliche Umstände, die Eröffnung wirklich kompliziert gemacht haben. Es gab Lieferkettenschwierigkeiten, Fachkräftemangel und das sind also die 4 größten Punkte.
Und das Interessante, Sie ja immer live dabei, weil Sie waren waren ja sozusagen, haben ja die Bauphase begleitet.
Genau, genau. Ich war vor Ort und es war natürlich wahnsinnig spannend und aufgrund dieser ganzen Hindernisse haben wir dann immer mal unser Eröffnungstermin verschieben müssen. Dann haben wir aufgemacht, dann mussten wir wieder schließen, weil der Brandschutz nicht in Ordnung war. Dann haben wir im August 2022 aber die Tore so eröffnen können, dass Gäste quasi in einem Pre-Opening-Modus bei uns übernachten konnten und Behandlungen auch austesten konnten. Das war alles noch nicht ganz perfekt, aber wir haben auch natürlich Eröffnungspreise nur verlangt. Und ja, es gab natürlich die verrücktesten Geschichten im Sommer. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, im Sommer war es wahnsinnig heiß, 22, und wir haben keine Klimaanlage eingebaut aus Nachhaltigkeitsgründen. Und das hat sich als Fehler herausgestellt, denn dieses wahnsinnige Reetdach staut natürlich doch sehr die Hitze. Und als dann die Gäste ihre Matratzen auf den Balkon getragen haben, um dort zu übernachten, war es schon wild natürlich.
Haben Sie die nachgerüstet?
Genau, wir haben die dann in der Schließphase, im Dezember haben wir immer eine Schließphase über Weihnachten und Silvester, da haben wir dann nachgerüstet und seit Januar 23 ist das Hotel wirklich in einem exzellenten Zustand und es ist einfach nur wunderbar.
Das ist ja jetzt sozusagen eine relativ auch überschaubare Zimmeranzahl. Wie viel haben Sie jetzt aktuell, Zimmer und Suiten?
55 Zimmer und Suiten.
Hm? Genau. Das heißt also so, wenn man die meisten kommen, wahrscheinlich auch alleine die meisten Gäste?
Ja, haben wir, also das ist die Erfahrung aus den Lanserhöfen Lans und Tegernsee. Aber ich muss feststellen, dass der Doppelbelegungsfaktor auf Sylt ein bisschen höher ist. Ich glaube, wenn man die Reise auf die Insel antritt, macht man das vielleicht doch manchmal auch gerne zu zweit. Aber klar, oftmals nehmen dann die Paare auch zwei Zimmer, weil man beim Fasten natürlich manchmal auch ziemlich grumpelig ist und seine Ruhe haben möchte, selbst vom Ehepartner.
Das finde ich übrigens total spannend, weil Sie haben auch eben schon gesagt, mit dem Augenzwinkern, es gibt bei uns auch was zu essen. Sie haben einen ganz tollen Chefkoch.
Ja, einen wunderbaren Chefkoch.
Den ich auch kennenlernen
durfte. Dietmar Priebe, genau.
Genau, der früher, sagen wir mal, eher so das sehr Herzhafte mochte, genau. Aber jetzt ja auch sehr diszipliniert ist und auch sehr, wir haben ja selber auch schon dort gegessen. Ja, was gibt's denn zu essen?
Ach, es wird individuell für den Gast zubereitet. Je nachdem, auf welcher Kurstufe Sie sind, die wird vom Arzt mit Ihnen zusammen festgelegt. Es kommt halt auch darauf an, was Sie für Probleme haben und was Sie erreichen möchten. Und je nach Kurstufe können Sie dann auswählen aus einem Portfolio, was für Ihre Kurstufe vorgesehen ist. Und das fängt halt morgens an mit verschiedenen Breien oder einem Joghurt und getoastetem Buchweizentoast. Mittags gibt's meistens irgendein schönes Gemüse. Es gibt auch mal ein Fleischgericht, wenn Sie auf der dazugehörigen Kurstufe sind. Und abends gibt es meistens eine wunderbare Suppe. Und wichtig ist einfach zu wissen, dass es saisonal ist und dass es regional ist, was Dietmar da auf die Teller bringt. Und Dietmar ist wirklich eine ganz große Inspiration und eine tragende Säule dieses Hauses.
Ich finde das irgendwie total spannend. Das heißt, man gibt ein bisschen Geld aus und dann kommt man dorthin und dann muss man sich ja auch wirklich selber disziplinieren und die Gäste müssen es ja auch wollen tatsächlich.
Genau.
Sie haben das ja schon gesagt, ist es so, welche Erfahrung macht man? Wie lange, also wenn jetzt jemand fastet, das heißt, die kriegen ja, Sie haben ja eben gesagt, überschaubares, bestimmt leckeres Essen. Wie lange sind die so ein bisschen manchmal schlecht drauf und wann kommt dann die Euphoriephase bei, wenn ich jetzt, sagen wir mal, nur 7 Tage da wäre?
Also wenn sie ankommen, sind sie natürlich ein bisschen nervös, also gerade die das zum ersten Mal tun und sie wissen gar nicht, was passiert jetzt mit mir. Und ich würde sagen, dass wir alles ganz liebevoll erklären und dann geht es ja gleich am ersten Tag, beziehungsweise dann am ersten Morgen los, dass sie das Bittersalz einnehmen und dann gibt es ein Erwachen am Meer. Und dann wirkt irgendwann das Bittersalz und sie brauchen also immer eine gute Toilette in der Nähe. Da haben wir genug von. Und und dann fängt der Körper natürlich an, sich umzustellen. Und das geht meistens einher mit vielen Kopfschmerzen und schlechter Laune. Und man fühlt sich einfach unwohl. Das sage ich so aus meiner Nicht-Mediziner-Brille. Und ja, man Und unsere Aufgabe ist dann einfach, die Gäste gut einzufangen und auch zu wissen, wann man sie ein bisschen in Ruhe lässt und wann sie einfach was brauchen. Aber dann am spätestens vierten Tag ist dann die Euphorie da und man ist so froh, dass man das macht und man fühlt sich so gut und der Verzicht von Kaffee und Kohlenhydraten und Alkohol kommt einfach so in voller Schönheit zum Tragen.
Genau, das ist nämlich auch interessant. Es gibt ja, also Alkohol zum Beispiel gibt es nicht.
Nein.
Egal, welche Kursstufe ich erreicht habe.
Genau.
Okay, jetzt ist die folgende Frage, um das auch nochmal dem Hörer zu erklären. Aber ich bin ja dort freiwillig. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe, und mir ein Gläschen Wein gönnen würde, wird keine Kontrolle gemacht, wenn ich zurückkomme.
Nein, das ist völlig Ihnen überlassen, ob Sie trinken, rauchen, ein Fischbrötchen essen, das ist Ihre eigene Verantwortung. Aber ich finde es halt schade, wenn man sich dazu entschlossen hat, eine Woche etwas ganz Tolles für seinen Körper zu tun, das dann kaputt zu machen. Und eine Woche von so vielen Wochen im Jahr schafft jeder.
Ja klar, ich glaube, es ist auch so eine Challenge und wie Sie schon sagten, also ab Tag 4 ist dann die Stimmung gut. Jetzt haben wir auch schon mal geschrieben, ich glaube, es hat auch der Herr Harisch erzählt, dass Sie wirklich sehr internationales Publikum auf die Insel ziehen.
Genau.
Da waren unglaubliche Länder bei.
Ja, also von Neuseeland bis Indien oder über Indien bis nach Amerika. Also es ist ganz toll. Wir haben ein tolles amerikanisches Geschäft und wir sind wahnsinnig dankbar, dass wir ein ganz anderes Klientel auf die Insel holen.
Aber das ist jetzt wirklich zum Beispiel jemand, der ich spinne jetzt mal, der in New York lebt, theoretisch ein Amerikaner oder Amerikanerin, die plötzlich sagen, hey, jetzt geht's mal nach Sylt.
Genau.
Da haben Sie ich finde das total spannend. Mhm. Weil die müssen ja auch erstmal nach Sylt kommen und so. Aber nein, wirklich, das ist ja total interessant.
Also unser Schwesternhotel am Tegernsee hat natürlich da gute Vorarbeit geleistet und es gab auch durch unseren Marketingchef immer wunderbare Pressereisen nach Amerika, wo das Konzept einfach sehr, sehr gut angenommen wird. Und es gab einen wunderbaren Artikel, wo Sylt als die German Hamptons bezeichnet worden ist. Und das hat uns natürlich auch wahnsinnig geholfen. Nicht nur uns, sondern ich glaube auch der Insel im Allgemeinen. Und es ist ganz spannend. Die Leute kommen sehr gerne, sind natürlich ein bisschen überrascht, dass es manchmal kompliziert ist zu kommen, aber wir fungieren auch fast als ein halbes Reisebüro in unserer Reservierungsabteilung auf Sylt und dann fliegen die meisten bis Hamburg und wir bieten einen kostenfreien Transfer von Hamburg an. Mit unserer Limousine,
das ist ja auch, also Sie haben eine eigene Limousine
genau,
für die Gäste.
Genau. Und unsere Pagen fahren dann los und freuen sich natürlich immer, wenn sie bis Hamburg fahren können mit den schicken Autos. Und die Gäste sind auch ganz dankbar, weil das natürlich die Reise wahnsinnig erleichtert. Und viele haben natürlich dann auch das komfortable Glück, mit dem Private Jet direkt zu kommen.
Ja, das ist ja dann auch schön. Dann können kann der Pilot gleich bleiben und mitmachen, sozusagen. Jetzt so das wenn man jetzt nochmal eine andere Zielgruppe sich anschaut, kommen auch die Skandinavier zu Ihnen, weil Skandinavien, also ich sag mal, ist ja da auch um die Ecke oder sind auch zum Beispiel Österreicher, Schweizer bei Ihnen, also so was, oder ist der Rest dann ganz weit weg und dann nur Deutsch?
Also sehr viel Deutsch, aber wir sind gerade dabei, das skandinavische Publikum in unseren Bann zu ziehen. Wir hatten jetzt ganz toll in der ersten Woche dieses Jahres viele Gäste aus Norwegen und aus Schweden und aus Dänemark. Und ich freue mich und hoffe natürlich, dass sie jetzt als Markenbotschafter für uns in die Welt, in die skandinavische Welt hinausziehen.
Das heißt, haben Sie dann auch entsprechende Marketingmaßnahmen gemacht? Also oder ist das dann mehr oder minder, weil man muss ja immer so ein bisschen...
Klar, also wir haben großes Sales- und Marketing-Team und überlegen uns natürlich ganz genau, welche Maßnahmen wir wo stattfinden lassen und ergreifen. Und ja, und es dauert natürlich alles immer ein bisschen, bis man dann die Früchte ernten kann. Aber ich glaube, das ist eine ganz gute Strategie, die dahinter steht.
Gibt es denn jetzt, also wie gesagt, August Soft Opening, wir sind 2022, gibt es denn jetzt schon Wiederholungstäter? Also Menschen, die schon häufiger da waren?
Ja, irre. Wir hatten einen Gast, der kommt jetzt schon zum vierten Mal. Das ist toll.
Der muss sehr motiviert sein.
Ja, das ist irre, wirklich irre.
Und die Verweildauer ist, Sie sagten schon mindestens 7 Tage, aber was ist so der Was machen die meisten so?
10 Tage.
10 Tage.
Mhm, genau.
Und was war so bislang der längste Aufenthalt, den Sie so hatten? So,
5 Wochen.
5 Wochen?
Ja.
Und nach 5 Wochen, da muss man, also nach 5 Wochen, glaube ich, ist man...
ein neuer Mensch.
Ein neuer Mensch.
Ja, genau.
Ich finde das sehr interessant. Jetzt müssen wir, weil die so einfach so spannend ist, müssen wir einfach mal auf Ihre Vita kommen.
Oh nein.
Erzählen Sie mal kurz, geboren in Hannover-Schmünden, so viel verrate ich schon, das ist irgendwo in der Nähe von Hannover, haben wir vorhin gesagt.
Bei Göttingen, genau.
Bei Göttingen. Jetzt erzählen Sie kurz mal wirklich so ein bisschen Ihre Vita, was Ihren Werdegang angeht.
Also so spannend ist das gar nicht. Ich habe in Eifelt an der Leine Abitur gemacht, war ein Jahr als Au-pair-Mädchen in Südfrankreich und wollte eigentlich Medizin oder Gesang studieren. Und irgendwie hatte ich dann nicht den richtigen Push und habe dann eine Ausbildung zur Hotelfachfrau gemacht, weil ich so begeistert war, da meine Patentante das früher gemacht hat. Und dann habe ich ziemlich schnell Blut geleckt, weil es so ein vielseitiger Job ist, wo man auch international einfach sein kann. Und bin dann ja viel mit Kempinski, mit Mandarin Oriental und auch mit einer arabischen Firma weltweit unterwegs gewesen, war 10 Jahre im Mittleren Osten, also habe Stationen vorher wie das Adlon Berlin, Kempinski Heiligendamm, Mandarin Oriental München, Victoria Jungfrau in der Schweiz und dann die tollen Häuser von Kempi im Mittleren Osten. Ich war in Aschman, ich war in Dubai auf der Palme, ich war in Bahrain, ich war in Kairo. Und und dann mit einer arabischen Firma in Dubai. Und das hat mein Leben wahnsinnig bereichert und ich bin dankbar für jede einzelne Station. Ich habe aber nebenbei doch meine Gesangsprüfungen gemacht.
Ah, wirklich?
Genau.
Nein, echt?
Und habe ein Masterstudium in Krems gemacht, in Kulturmanagement, habe aber die Masterthese noch nicht fertig geschrieben. Und
Haben Sie jetzt erst gemacht? Oder?
Das habe ich berufsbegleitend immer alles gemacht, genau, in den letzten Jahren.
Ah, das ist ja toll.
Genau. Ja, Musik ist meine ganz große Leidenschaft und ich habe auf Sylt sogar einen ganz tollen Countertenor gefunden, der mein Musiklehrer ist. Ein Russe, russische Schule. Wenn man etwas gut macht, heißt es 3 Jahre Knast statt 10 Jahre Knast.
Wie, aber darf ich jetzt wirklich, das heißt, Sie sind dann jetzt Opernsängerin dann?
Nein, ich bin keine Opernsängerin. Ich bin Sopranistin und habe das Glück, dass ich manchmal im Gottesdienst singen darf. Ich durfte jetzt am 27. Dezember das Mezzosopran-Solo im Weihnachtsoratorium von Saint-Saëns singen.
Und auf Sylt oder?
Auf Sylt, genau, in Kaitum, in dieser wunderschönen
wirklich?
Kirche.
Wirklich, da, wo der Herr Lindner auch geheiratet hat.
Genau. Genau, genau. Und dort gibt es einen fantastischen Organisten, Alexander Ivanov. Ja, irre. Und diesen wunderbaren Countertenor Dimitri Egorov. Und es ist einfach eine musikalische Oase.
Ich finde das toll, das ist ja Wahnsinn. Das wusste ich jetzt gar nicht, dass sie diese musikalische Ader so haben. Mhm. Ich habe aber mal eine kurze Frage. Also Sie haben ja gerade erzählt, wie international Sie auch unterwegs waren, auch Dubai und so weiter und so fort. Aber irgendwie schon hätte man Sie jetzt vor ein paar Jahren gefragt, dass Sie irgendwann, sind Sie mal auf Sylt, hätten Sie das vorstellen können? Oder fragen wir es mal anders. Sie haben ja schon mal, um das für auch dem Hörer zu erklären, Sie hatten ja schon mal für Lanzerhof gearbeitet zwischendurch.
Genau. Ich habe damals bei der Eröffnung am Tegernsee mitgearbeitet, habe dann das Unternehmen verlassen und bin nach Dresden gegangen, um dort ein kleines Boutique-Hotel direkt am Neumarkt als, das war meine erste General-Manager-Position, selber zu leiten. Und dann habe ich dort das Unternehmen verlassen, weil es übernommen worden ist und ich hatte Lust, was anderes zu machen. Ich wollte unbedingt mal im Musikmanagement-Bereich arbeiten und habe ein Musikfestival mit einem Dirigenten aufgebaut in Norditalien. Das war dann aber zur Corona-Zeit und manchmal ist das Schicksal ja dann doch sehr liebevoll. Und just in dieser Sekunde rief dann Dr. Harisch an und sagte, Dorit, hast du nicht Lust, Sylt für mich aufzubauen? Und es dauerte dann 2 Nanosekunden und ich habe sofort Ja gesagt, weil der Lanzerhof einfach für mich eins der besten Gesundheitsresorts und Konzepte hat. Ne? Also der Lanzerhof ist für mich etwas ganz Besonderes und musste ich nicht lange überlegen.
Aber jetzt ist natürlich die Frage, gab es denn bei Ihnen vorher eine Beziehung zu Sylt? Also waren Sie da häufiger mal oder kannten Sie es gar nicht? Oder was war mit Sylt?
Doch, ich war immer in den Ferien da. Und, und 2 Jahre bevor ich dann tatsächlich diesen Job angenommen habe, sagte ich irgendwann zu meinem Mann, als wir wieder los mussten, ach, ich würde einfach gerne mal länger hier sein. Also Sylt ist für mich schon immer so ein Kraftort und so ein Sehnsuchtsort gewesen. Aber dass ich dort einmal arbeiten darf, das konnte ich mir natürlich zu dem Zeitpunkt nicht erträumen.
Wie ist denn das so? Jetzt ist ja besonders hart die Saison, also sag ich mal vom Wetter her. Es ist ja nicht immer, ne, ist ja nicht immer eitel Sonnenschein so, und die Winter sind ja auch auf Sylt lang und dunkel. Aber wie erleben Sie es seit Oktober 2020 dort? Wie erleben Sie es dort jetzt auch zu leben?
Ich finde es herrlich. Also man ist viel alleine natürlich. Also mein Mann lebt ja in Dresden und mein Mittelpunkt ist natürlich auch noch in Dresden und ich pendle viel. Aber ich bin dann manchmal auch 3 Wochen alleine auf der Insel und habe dann natürlich meinen kleinen Freundeskreis durch die tollen Musiker vor Ort, die mir auch viel Halt geben und viel Energie geben und ja, was einfach eine große Freude ist. Und ich habe ein ganz tolles Team, was mich einfach auch motiviert, das zu tun, was ich tue. Und ja, ich liebe aber auch ehrlich gesagt diese Einsamkeit und ich liebe es auch, wenn es früh dunkel wird und morgens erst spät hell. Ich kenne alle Wege, ich habe einen Hund, der heißt August, somit kenne ich alle Wege, die man mit Hunden geht in der Dunkelheit.
Ach, wie schön, was ist das für ein Hund? Ich bin immer so neugierig.
Ein Labi.
Ach ja, süß, okay.
Ja, der ist super. Und ja, also klar geht mir der Regen manchmal ein bisschen auf die Nerven. Ich war jetzt leider überrascht vom Schnee. Ich habe natürlich nur Sommerreifen auf meinem kleinen Wagen. Somit steht er jetzt in der Garage. Aber nein, ich liebe es. Und es ist für mich ein absoluter Kraftort.
Haben Sie denn eine Wohnung dort oder wohnen Sie dann im Hotel? Oder haben Sie, weil das ist ja immer das Schwierigste auf
Sylt. Ich habe eine Wohnung gemietet, okay. In Westerland.
Ach ja, herrlich, also in der Inselhauptstadt.
Genau.
Da ist man überall ganz schnell. Das heißt, genau, Sie haben sich jetzt mit diesem Inselleben angefreundet. Mhm. Und da Sie ja so musikalisch sind, auch so kulturmanagementmäßig unterwegs sind, das heißt, gibt es denn auch im Lanzerhof ein kulturelles Programm für die Gäste?
Ja, haben wir aufgesetzt, zusammen mit diesem tollen Organisten der Kaitumer Kirche, Alexander Ivanov. Es gibt ja immer diese Mittwochskonzerte und wenn es passt, schlafen die Künstler bei uns im Lanzerhof, spielen mittwochs in der Kirche und am Freitag gibt es dann das Konzert, ein Privatkonzert für unsere Gäste. Und es gibt einen anderen Intendanten, den kenne ich aus meiner Heimat, Utz Köster, der hilft mir, die restlichen Konzerte zu organisieren. Und es ist wirklich ein absolutes Highlight jeden Freitagabend. Wir haben Künstler aus der ganzen Republik, die zu uns kommen. Und Musik ist einfach so eine heilende Kraft für die Menschen, die bei uns sind, weil viele haben ja einfach auch wirklich gesundheitliche Themen. Also man kommt ja nicht nur, weil man Lust hat, jetzt mal präventiv zu fasten, sondern manchmal kommt man ja auch mit Themen, von denen sich die Gäste erhoffen, dass wir ihnen helfen können, die dann dankbar sind, so eine Stunde sich fallen lassen zu können und sich von der Musik einfach wegtragen lassen zu können.
Aber haben Sie auch schon selber dort gesungen im Lanzerhof?
Ja.
Ja, ja, das ist ja, ist ja ein Privileg für die Gäste, wenn die General Managerin auch. Sie sehen, ich bin ganz begeistert von dieser musikalischen Seite. Wie sehen Sie Ihre Aufgabe vor Ort? Sind Sie viel am Gast oder sind Sie mehr im Backoffice oder laufen Sie viel durchs Haus? Wie ist das?
Also mein Anspruch ist, dass ich jeden Gast kenne, dass ich jeden Gast täglich auch anspreche, um zu fragen, wie es geht. Manchmal gelingt das nicht jeden Tag, aber ich kann schon behaupten, dass ich jeden Gast mehrmals spreche. Und natürlich eine andere Hauptaufgabe sind meine Mitarbeiter. Es gibt immer Themen und ich sehe mich eigentlich als großer, Botschafter zwischen den Abteilungen. Ich halte alles zusammen und ich motiviere, demotiviere vielleicht manchmal auch. Ich liebe diese Aufgabe und habe ein wunderbares Team, mit denen ich einen ganz besonderen Ort schaffen kann. Und nur wenn die Stimmung bei den Mitarbeitern auch gut ist und wenn wir professionell ein Umfeld schaffen, wo man gut arbeiten kann, dann spürt das auch der Gast und nur dann ist der Gast einfach auch zufrieden.
Haben Sie denn für sich jetzt auf Sylt schon einen Lieblingsort gefunden? Die Frage stelle ich immer. Weil Sie sagten, Sie sind mit dem Hund auch häufiger mal unterwegs, aber es gibt ja immer so vielleicht irgendeinen Punkt, wo Sie sagen, den finde ich ganz toll.
Braderupe Heide, ganz klar.
Okay, ja, ja. Braderupe Heide. Und darf ich fragen, haben Sie, bevor Sie beim Lanzerhof jetzt als Chefin auch angefangen auf Sylt, machen Sie auch sowas regeln? Also sind Sie auch so ein Fastenkur-Mensch?
Seit dem Lanzerhof am Tegernsee faste ich mindestens einmal im Jahr. Letztes Jahr habe ich zweimal gefastet, einmal im Januar und einmal im November. Und eigentlich finde ich zweimal richtig toll. Ich will jetzt auch wieder vor Ostern fasten.
Das hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Was ich noch ganz kurz mal fragen wollte, ist, Sie haben ja auch ein sehr interessantes Gästeklientel wahrscheinlich, was sich dort mischt.
Ja, wahnsinnig.
Sie hatten das Internationale schon angesprochen, es ist aber wahrscheinlich ja auch, ja, da sind ja auch ganz bekannte Menschen, auch ganz reiche Menschen, aber Leute vielleicht auch, die sich es einfach mal gönnen wollen wahrscheinlich, oder?
Genau.
Es ist nicht nur so, dass da, ich will vielleicht einfach mal, es ist nicht nur, dass da nur die Superreichen den ganzen Tag durch die Gegend.
Nein, laufen. Überhaupt nicht. Es ist einfach ein wahnsinnig vielseitiges Klientel und ich glaube, egal wer man ist, jeder wird sich wohlfühlen.
Also das heißt, das Fasten verbindet auch so ein bisschen.
In jedem Fall. Die begehrtesten Tische sind tatsächlich die großen Gemeinschaftstische, weil dort tolle Gespräche entstehen und sogar Freundschaften geschlossen werden. Manchmal habe ich diesen Tisch schon verflucht, weil wenn einer schlechte Laune hat, dann steckt er die anderen meistens mit an. Aber eigentlich ist dieser Tisch doch ein Segen, weil es eine Möglichkeit bietet, in Austausch zu kommen.
Kann ich denn den Platz jeden Tag frei wählen oder sage ich?
Nein, Sie haben einen festen Platz. Genau.
Und wenn Sie,
wenn Sie sagen, nein, es ist mir nicht genehm, an diesem großen Tisch zu sitzen, dann haben wir natürlich auch einen tollen privaten Tisch für Sie. Aber es fällt mir halt nur auf, dass dieses Miteinander ins Gespräch kommen im Alltag ja doch einfach manchmal zu kurz kommt und dass da schon eine große Sehnsucht herrscht.
Ja. Das hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Da wir schon mit der Zeit weiter fortgeschritten sind, gerne noch die Frage, Sie haben gesagt, vor Ostern wollen Sie nochmal fasten?
Genau.
Das machen Sie dann ganz individuell oder sind Sie dann im Lanzerhof am Tegernsee? Oder?
Nein, ich mache das ganz verrückt, ich mache das während der Arbeit.
Ach so.
Das stärkt die Willenskraft.
Ja, ist ja vielleicht ganz gut, wenn man das während der Arbeit macht, da es ja eh reduziert ist, was es dort gibt. Also Sie müssen da ja nicht am Schweinebraten vorbei, theoretisch.
Genau.
Also, ach, ist ja witzig. Und Sie sind aber schon so gut eingestellt, dass Sie dann nicht bis zum vierten Tag brauchen.
Nein, der Körper stellt sich ganz schnell um, wenn Sie das mehrmals machen.
Super. Dann sage ich viel Erfolg bei der nächsten Fastenkur. Und wenn es was Neues gibt, berichten Sie. Herzlichen Dank.
Dankeschön. Tschüss.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.